Hallo zusammen. Endlich im Dazwischen mit Simi Will. In meinem neuen Podcast sprechen wir über alles. Zum Bügeln, beim Abwasch, beim Essen. Immer hörbar. Simi Will dazwischen. Hallo zusammen, again, zurück bei Dazwischen. Dazwischen mit mir, Simi Will, und einer extrem famigen Frau, die mir hier gegenüber sitzt. Es ist niemand Geringeres als Stefanie Stahl, Bestsellerautorin, Europas bekannteste Psychologin. Und ich sag immer, Steffi, du bist für mich sowas wie, wie heißt er denn? Richard David Precht, ne, was er für die Philosophie ist, bist du so ein bisschen für die Psychotherapie.
Danke schön. Ich glaube nur, der Precht ist in letzter Zeit ein bisschen umstrittener als ich, wenn ich mich richtig erinnere, wenn ich das richtig verfolgt habe. Aber wer weiß, kann ja alles noch kommen bei mir.
Ich mache das Wichtige erstmal vorne weg. Neues Buch. Ne? Wer wir sind, das Arbeitsbuch. Was passiert da? Wofür? Was macht das?
Ja, ich hatte ja Wer wir sind 2 Jahre vorher als Buch rausgebracht und da erkläre ich ja so den Bauplan der Psyche, weil das ist ja das, was mich immer bewegt hat. Wie ist der Mensch eigentlich psychisch strukturiert? Und da war ich immer als Forschende unterwegs, sozusagen mein Leben lang, auch als Psychotherapeutin, weil im Grunde genommen sind wir ja gar nicht so besonders individuell, sondern wir haben die gleichen psychischen Strukturen, genauso wie wir auch die gleiche körperliche Grundstruktur haben. Alles andere wird ja eigentlich auch keinen Sinn machen. Wir sind ja Kinder der Evolution und die Evolution will, dass wir leben und unsere Gene verteilen. Und also hat sie auch unsere Psyche so konfiguriert, dass wir diesem Zweck möglichst dienen. Am Ende sage ich immer, sind wir alle Bioroboter. Ne?
Klingt sind jetzt wir
sehr,
alle?
Bioroboter. Klingt jetzt sehr unspirituell, ist es auch ein bisschen, aber was soll's. Und in dem Arbeitsbuch gehe ich halt so vor, dass die Leute direkt anfangen können, damit zu arbeiten. Das kann man auch unabhängig vom Hauptbuch bearbeiten. Und dann kannst du zum Beispiel, wenn du das bearbeitest, mit deinen eigenen persönlichen Bauplan erfahren, also wie du eben konstituiert bist. Und kannst mit diesem Wissen natürlich auch deine Baustellen beheben. Weißt du, das ist ja
aber
genauso
wie wenn... Aber dann machst du dich ja über kurz oder lang zur Arbeitslosen. wenn es wirklich so ist, weil ich höre das immer, ich muss jetzt mal kurz reingrätschen, ich höre das ja immer, weil mein kompletter Freundeskreis hat deine Bücher verschlungen. Ich muss gestehen, ich habe es noch nicht geschafft.
Hast du Angst?
Vielleicht. Ich hatte ja früher auch immer schon Angst, wie du weißt, vor dir. Nein, aber ich blätter hier so rum und es sieht ja wirklich aus wie so ein Multiple-Choice-Ding für mich selber. Wie so ein Psychotest, nur eben seriös.
Genau. Also du lernst dann deine psychische Architektur kennen und das Wissen ist sowieso von ungeheurem Vorteil, wenn man es hat, na, weil du dadurch natürlich auch eine riesig gute Menschenkenntnis dir erwirbst, weil wie gesagt, im Basic ticken wir alle gleich und der Rest ist immer nur Thema und Variation und du kannst natürlich aber auch deine Themen direkt damit bearbeiten. Ja, und das ist ja das, was ich auch als Psychotherapeutin mache. Da kann man mir auch in meinem Podcast Stahl aber herzlich bei zuhören. Ich komme mal sehr schnell auf den Punkt, weil ich diese Strukturen einfach im Kopf habe. Und in diesen Büchern lege ich halt die Strukturen offen. Ich meine, das Kind in dir muss Heimat finden, ist im Grunde auch ein Riesenstrukturbuch. Das ist wie ein Problemlöser-Algorithmus, wo jeder sein persönliches Problem mit bearbeiten kann.
Deswegen bist du so erfolgreich.
Genau. Im Grunde ist es der Punkt, weil das ist wirklich der Punkt, weil jeder was damit anfangen kann, weil es ein Algorithmus so gesehen ist, also wirklich eine Problemlösestruktur und jeder kann sein individuelles Zeug da reinschmeißen, einmal durch einen Mixer und dann wieder, ich sag mal jetzt ein bisschen mit dem Augenzwinkern Gehalt da wieder rauskommen. Aber tatsächlich hilft es ja extrem vielen Leuten. Ja. Und zum Beispiel das Kind, der muss Heimat finden, hat sich nur durch Mund-zu-Mund-Propaganda auf die Spiegel-Bestsellerliste gearbeitet. Presse und so kam viel später. Die wollten dann irgendwann mal wissen, was ist denn da los?
Ja, und das will ich nämlich wissen, weil wir kennen uns, als du noch keinen Fame hattest.
Stimmt.
Also sagen wir mal, regional hattest du damals auch schon Fame, weil du warst die schöne, strenge Steffi. Ja, und
streng?
Ja, streng auf jeden Fall.
Echt?
Doch, du hast sowas,
Du hattest damals schon echt was Strenges, hast du heute auch? Aber wenn man dich dann irgendwie mal mehr oder öfter erlebt, merkt man, dass das null so ist. Ich erlebe dich jetzt als sehr, sehr softe Person, ja, sehr zugewandt.
Das witzig mit dem Streng, ja, finde ich witzig.
Aber hat dir das sonst noch niemand gesagt?
Doch. Nein, also eher dominant. Habe ich öfter mal zu hören bekommen, aber ich glaube gar nicht, dass ich dominant bin. Ich bin einfach nur klar. Und viele Leute, die nicht so klar sind und versuchen es eher anderen so ein bisschen recht zu machen und schlecht Ja oder Nein sagen können, die haben dann natürlich mit mir Probleme, weil sie meinen, meine Erwartungen erfüllen zu müssen oder irgendwie Ja zu sagen, ob sie Nein meinen. Und wie das dann immer so ist mit konfliktscheuen Menschen, die denken vielleicht ein bisschen mit, ja, okay, ich habe auch meine Klappe nicht aufgemacht, aber vielmehr verübeln sie es dem anderen, dem dominanten Schwein, na, dass sie den Mund nicht aufmachen.
Ja.
Weil ich bin insofern nicht dominant, als dass ich absolut offen für Kompromisse bin und super offen auch für Argumente. Mhm. Also ich bin überhaupt keiner, der ständig seine Meinung durchdrücken muss, was jetzt zu tun ist. Aber wenn mir jemand noch nicht mal sagt, was er überhaupt will, und ich sag, sollen wir heute Abend ins Kino gehen zu einer Freundin? Hätte ich voll Bock, deren der Film läuft und die sagt, ja, machen wir. Dann gehe ich natürlich davon aus, dass das Ja auch ein Ja ist. Wenn die dann im Kino sitzt und sich ärgert, weil die dominante Steffi wieder ihre Abendpläne durchgedrückt hat, dann
ist das aber ja ihr auch Problem auch.
Streng genommen nicht mein Problem. Ja. Aber diese ganzen Projektionen, die ich zum Teil eher früher noch als heute auch abbekommen habe, das hat mich immer schon sehr viel geärgert, auch diese ganze Ungerechtigkeit in der Welt, also nicht nur auf mich bezogen, auf andere Leute. Wenn Leute so ihre eigenen Themen und ihr eigenes Zeug so auf andere drauf projizieren, da kann ja ein Müllball rauskommen, das kannst du ja gar nicht vorstellen.
Doch.
Und das ist auch die Ursache eigentlich für alle Probleme, die wir in der Welt haben. Und das war immer das, was mich so motiviert hat, diese Bücher zu schreiben. Ich wollte da einfach mal aufräumen und sagen, und ich beziehe auch in meinen Büchern oft sehr klar Stellung, kümmere dich mal bitte um dein eigenes Zeug, ja?
Und da sind wir nämlich auch bei so einem Ding, das hatte ich auch letztens hier mit dem OB im Gespräch, dass diese Eigenverantwortung, also die Verantwortung, die du selber hast für dein Glück und dein Dings, wenn du einigermaßen gesund, setzen wir mal voraus, bist und bestimmte Dinge hast, nämlich eine Wohnung, ein Auskommen, eine Sicherheit, ne, also diese Teilhabe hast, dann finde ich, ist man gezwungen, möglichst ehrlich, möglichst klar zu sein. Ich kann nicht klar sein, weil ich so verhuscht bin, aber ich kann ehrlich sein. Ja, und das ist mir auch total wichtig und das wird mir auch vorgeworfen. Oder beziehungsweise alle haben Angst, viele, nicht alle, aber viele, die ist ja krass. Und ich bin überhaupt nicht krass, ich bin eine Bambi-Kuh, ich heul bei jedem Scheiß, ich bin total empathisch und total sozial. Ne? Und aber ich muss meins auch schützen. Ja, und muss deswegen klar sein. Oder eine Freundin von mir hat mal, die hat ein Buch geschrieben über Arschlöcher, Rebecca Niazishabi, und die hat irgendwann mal zu mir gesagt, Simi, Klarheit, ich sterbe bald, und zeigte dann immer so auf ihre Armbanduhr, hallo, ich habe keine Zeit für so einen Scheiß.
Ja.
Ich will klare Ansage, ich will wissen, was hier los ist. Und das muss, das gelingt nicht immer, Schubidu, Liebchen, ne, so. Und das, genau, weil ich bin ja total begeistert von dir, dich jetzt hier wiederzutreffen nach 30 Jahren. Du bist für mich jemand, also wirklich jemand, der mich interessiert. Und ich dachte, du bist jemand, auf den ich neidisch bin, ganz ehrlich. Ne, weil ständig in jeder Buchhandlung, ob in Berlin, ob in Potsdam, ob in der Oderberger Straße oder wo auch immer, steht in diesem Regal deine Visage. Weißt du, so, nein, überall, das ist schon echt, das ist schon wie so ein Branding, ne? Stefanie Stahl. Und dann in Berlin auch, boah, die ist ja aus Trier und so weiter und so fort. Und als ich hierher gekommen bin, vor 2 Jahren zurückgekommen, habe ich gesehen, in meiner Straße, das Schild, ne, Stefanie Stahl. Und dann habe ich gedacht, das gibt's doch gar nicht. Und umso geiler, dass ich jetzt hier in deinem Studio bin, mit dir sprechen kann. Wahrscheinlich werde ich dieses Wer wir sind, das Arbeitsbuch, Tatsache gleich irgendwie mal machen. Das interessiert mich tatsächlich. So, ich bin nämlich auch psychoerprobt, wie du weißt. Was ich aber zum Einstieg eigentlich von dir wissen wollte, dein Fame, den du jetzt hast, der kam ja nicht über Nacht, weil du in der ZDF-Hitparade irgendwie aufgetreten bist, sondern du hast Bücher geschrieben, du hast geforscht, du kommst aus der Geisteswissenschaft. Warst du auf den Fame vorbereitet oder wie lief das ab? Wie kam der Fame zu dir?
Ultra langsam, also ultra langsam, weil ich war ja nun Psychotherapeutin und auch psychologische Gutachterin. Und dann war ich schon 39 Jahre alt, hatte ein ungutes Gespräch mit meinem damaligen Freund, der gerade im Ausland verweilte, und legte dann auf. Und mir gegenüber saß meine Freundin Melanie Alt. Wir hatten auch zusammen gearbeitet. Also sie hat für mich mit als Gutachterin gearbeitet. Und wir saßen aber abends beim Glas Wein. Und dann sah ich, das ist bestimmt, weil der so introvertiert ist. Ey, Melli, das wäre doch ein Ding. Wollen wir darüber nicht mal ein Buch schreiben? Über Intro und Extroversion, ne? Mhm. Da hängen ja so, so viele Eigenschaften dran. Also Intro und Extrovertiert, das sind Bündel von Persönlichkeitseigenschaften, die im Grunde genommen angeboren sind, ne? Aha. Und also so hochgenetisch bedingtes Charaktermerkmal. Und das wäre doch super, das wissen doch die wenigsten Leute und dann können ja so viele Missverständnisse zustande kommen und. Fand sie auch gute Idee, wir dann am nächsten Tag ins Internet recherchiert, sind dann auf ein mega Persönlichkeitskonzept gestoßen, was noch über Intro und Extroversion hinausgeht, wo man am Ende so seinen eigenen Persönlichkeitstyp eben auch feststellen kann mit dem Test und so weiter. Wir waren komplett begeistert, aha, haben uns voll daran gemacht, haben das auch richtig beforscht, haben unseren eigenen Test entwickelt, haben richtig Testreihen durchgeführt und. Also ich glaube, wir haben ein Jahr nur das Konzept beforscht und ein Jahr haben wir sogar fast nochmal gebraucht, um es zu schreiben, weil das ja auch nicht unser Hauptberuf war. Mhm. Und dann waren wir beim kleinen Verlag. Es ist ultra schwer als Erstautorin überhaupt einen Verlag zu finden. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und
also auch im Sachbuchbereich, ja?
Ja, also, ja. Okay. Also viele Verlage haben überhaupt nicht geantwortet. Einer hat 5 Jahre später geantwortet. Und also ja, es war ganz krass. Aber dieser etwas kleinere Verlag, der wollte uns eben haben. Ich muss dazu sagen, normalerweise ist man so klug und nimmt sich einen Buchagenten oder Buchagentin gerade als Erstautorin. Das sind die, die zwischen den Verlagen und den Autoren stehen und die auch ein Entree im Verlag haben. Das heißt, wenn die dich akzeptieren und annehmen, dein Manuskript, ist das schon mal eine gewisse Vorauswahl. Na, die nehmen ja auch nicht jeden. Und wenn die dann damit zum Verlag gehen, dann haben die ein ganz andere, ganz anderes Entree, als wenn du irgendwo dein Manuskript dahin schickst. Ne? Mhm. Aber ich war ja sowas von überzeugt von diesem Konzept, dass ich dachte, brauchen wir nicht. Ne? So, und ich hatte eher Angst, dass uns jemand noch überholt. Und dieses geniale, geniale Konzept schneller als wir nach Deutschland bringt. Das war mir eine große Angst. Aber ist nicht geschehen, ist bis heute nicht geschehen. So, und das Buch war dann ziemlich erfolgreich. Und dann hatte ich Bock, eben noch ein Buch zu schreiben. Und jetzt kommt eben auch die kleine Anekdote, weil, sagen wir mal so, das mit der Introversion, ja, aber das war vielleicht die Spitze des Eisbergs bei meinem Ex. Tatsächlich hatte der Bindungsangst, ja, und zwar nicht zu knapp. Mhm. Und diesen Begriff Bindungsangst, das darf ich mir wirklich auf die Fahne schreiben, den habe ich absolut nach vorne gebracht in Deutschland. Weil damals, das ist jetzt 20 Jahre her, gab es so gut wie nichts zu dem Thema.
Und wir waren aber alle in diesen Strukturen gefangen, das weiß ich noch. Ich bin auch bindungsängstlich ohne Ende, weil Verlustangst und riesig und habe das aber erst ganz spät gemerkt. Und bis ich dann gemerkt habe, dass ich alleine eigentlich zufriedener bin als in so einem Konstrukt und so. Egal, aber ich weiß, dass ich Bindungsangst habe ohne Ende.
Da können wir auch gleich nochmal drüber reden. Da bist du hier genau an der richtigen Adresse. Oder kommst du zu Stahl, aber herzlich, dann machen wir dir die mal weg.
Gut,
die Bindungsangst, das ist nicht so wahnsinnig kompliziert. Jetzt hast du mich aus dem Takt gebracht. So, auf jeden Fall hatte der eigentlich Bindungsangst und ich habe das natürlich dann auch beforscht und habe dann auch gesehen, also beforscht heißt, ich lese dann ja immer Literatur, Ich habe gesehen, im Grunde gibt es so gut wie gar nichts dazu, auch nicht im US-amerikanischen Raum, ganz, ganz wenig und eigentlich nichts Richtiges. Und habe dann, was ich eben oft in meinen Büchern mache oder eigentlich immer, Konzepte der Forschung, gibt ja ganz viel zu Bindungsstilen bei Kindern, habe das aber verbunden dann mit Erwachsenendasein und mit Bindungsangst, habe also die Sachen neu kombiniert und zusammengefügt und mit meinen eigenen Reflexionen und Beobachtungen und. Das Buch war super erfolgreich, Jein hieß das. Jein.
Wie? Jein.
Jein. Das ist ja der Modus von Bindungsängstlichen, ja, aber. Ne? Jein, ja, aber vielleicht doch nicht. Mhm. So, das ist der typische Beziehungsmodus von Bindungsängstlichen, ist Jein. Und das war dann sehr erfolgreich, trotz kleinem Verlag. Dann habe ich mich als nächste Thema getraut. Selbstwertgefühl ist ja auch ein Riesenthema, aber ja, ich sage immer, das Selbstwertgefühl ist das Epizentrum der Psyche. Habe dann das nächste Buch geschrieben, so stärken Sie Ihr Selbstwertgefühl. Dann habe ich noch mal eine Fortsetzung von Jein gemacht, weil ich da schon wieder schlauer war und noch besser wusste. So, und dann, es hat mich schon vorher viele große Verlage gefragt. Aber ich immer, nö, ihr wolltet mich ja damals nicht haben, braucht ihr jetzt auch nie anzukommen. Ne? Mhm. Ich bleibe jetzt meinem kleinen Verlag treu und war so eine Mischung aus echter Loyalität. Ich bin schon wirklich loyal, aber natürlich auch Naivität, wie ich jetzt rückblickend feststellen muss. So, und dann klopfte mal wieder ein großer Verlag an, nämlich Random House Bertelsmann, wo ich jetzt auch bin. Und da habe ich da damals mit dem Ulrich Ehrenspiel gesprochen, der war damals Verlagsleiter. Und ich sagte auch wieder nein. Und ich hatte auch schon mal bei Ihnen angeklopft in Ihrem Verlag. Ein Spiel ist lange her, aber ihr wolltet mich ja damals nicht haben. Jetzt bleibe ich dabei bei Ellert und Richter. So, und dann kam Folgendes. Dann waren mein Mann und ich in Berlin. Ich hatte da einen Vortrag und sind da ein bisschen rumgebummelt ins KDW und. Und da ist eine riesige Buchhandlung. Und Holger sagte, lass uns mal in die Buchhandlung gehen. Mal gucken, ob die dein neues Buch ausliegen haben. Das war so, stärken Sie Ihr Selbstwertgefühl. Ich wollte das gar nicht, weil ich kriege dann immer die narzisstische Krise, wenn es nicht ausliegt.
Ja, okay.
Ich wollte mir das überhaupt nicht antun. Und ich war ja damals noch keine berühmte Autorin, ja. Aber er war schon vorgestürmt. Also blieb mir gar nichts anderes übrig. Ich also hinterher. So, und was lag da aus? Liebe dich selbst und es ist egal, wen du heiratest. Das lag aus. Mein Buch stand immerhin im Regal, also nur eine kleine narzisstische Krise, immerhin. Du glaubst gar nicht, wie schwer das ist, überhaupt in so eine Buchhandlung auch reinzukommen. Der Buchmarkt ist voll, der ist komplett überlaufen. Ja, ja. Das ist der Wahnsinn, ja. Und dann dachte ich, Donnerwetter. Dieser alte Schinken, der war schon relativ alt zu der Zeit, also wirklich, ne, den war schon lange auf dem Markt, auch schon lange kein Bestseller mehr, ne, der liegt da aus. Und mein tolles Buch zum Selbstwertgefühl, was ich persönlich natürlich viel besser fand, ja, das muss ich sagen, ja, ich blume ja so, ja, nicht. Und da ist mir zum ersten Mal nochmal richtig klar geworden, was ein großer Verlag eigentlich bedeutet. Und dann habe ich diesen Herrn Ehrenspiel wieder angerufen. Und habe ihm die Geschichte genau so erzählt. Ich habe gesagt, Herr Ehrenspiel, ich hätte kotzen können. Da lag Ihr Buch, Liebe dich selbst, das gehörte ja da, das war genau bei Random House auch erschienen. Liebe dich selbst und es, nee, jetzt musst du gleich mal schneiden. Lieb dich selbst und es ist egal, wen du heiratest. Da musst du nachher schneiden. Liebe dich selbst und es ist egal, wen du heiratest. Ich hätte kotzen können, sage ich zu ihm, mein Buch stand nur im Regal, das ist doch viel besser und so und. Da hat er gelacht, ne? Und ich sage, ich will auch mal groß rauskommen. Und ich schreibe Ihnen was Besseres, habe ich so gesagt.
Ne? Aha, okay.
Ich schreibe Ihnen was Besseres. Dann sagt er, das glaube ich Ihnen sofort, Frau Stahl. Sage ich, okay, dann machen wir jetzt einen Deal, ich schreibe Ihnen was Besseres und Sie bringen mich groß raus. Und dann habe ich das Kind, der muss Heimat finden, geschrieben.
Okay.
Ja, und dann war es aber trotzdem so, dass der Deal nicht so wirklich toll, finde ich, am Anfang eingehalten wurde. Ich darf das mal laut sagen, Uli ist bis heute ein guter Freund von mir, wir haben schon öfter drüber geredet und lachen heute drüber, weil am Anfang gar nicht jetzt so viel passiert ist und auch nicht so wahnsinnig viel Marketing und der Bucheinverkauf im Buchhandel war gar nicht so toll. Okay. Der Buchhandel war gar nicht so scharf auf das Buch. Ach ja, inneres Kind, alter Hut, da. Und dann hat es sich aber ganz langsam selber auf die Bestsellerliste gearbeitet.
Ne? Abgefahren.
Ne? Und dann habe ich den Herrn Ehrenspiel, inzwischen sind wir längst per Du, dann nochmal angerufen und habe gesagt, Herr Ehrenspiel, ich möchte Sie mal erinnern, wir hatten einen Deal. Und der Deal lautete so, ich schreibe Ihnen was Besseres, das habe ich gemacht. Aha. Und Sie bringen mich ganz groß raus. Und davon habe ich bisher noch nicht so viel gemerkt. Das Buch hat es bisher allein auf Platz 15 auf die Bestsellerliste geschafft.
Okay.
Ja, was soll ich tun? Ja, bringen Sie mich auf Platz 1.
Und das hat er gemacht.
Ja, er hat sicherlich noch mal Geld, Marketingbudget reingesteckt. Ne? Aber das ist es nicht allein. So ein Buch nur mit Marketing kann sich nicht ewig
Nein.
halten.
Und vor allem,
das,
wie lange ja. bist du jetzt auf der Bestsellerliste? Wie lange?
7 Jahre, Platz 1 Jahresbestseller in der Kategorie Paperback-Sachbuch.
Wahnsinn.
Ja.
Wahnsinn.
Das ist echt Wahnsinn. Hat ja. noch kein Buch geschafft.
Irre. In wie viel Sprachen übersetzt?
Über, ich glaube, sind es 33, 34 What? Straßen, Sprachen so.
Genial.
Ja.
Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Jetzt, genau, also dein Fame war jetzt nicht so über Nacht der große Fame und bla,
ja,
sondern
war
das war ein Prozess.
Langsam. Genau, super langsam, super langsam.
Und parallel hast du immer auch therapiert. Also
Genau. Also ich denke, ich bin jetzt schon so unsympathisch rübergekommen, dass die meisten wahrscheinlich schon ausgeschaltet haben, weil ich da so super selbstbewusst von meinen Büchern oder meinen Konzepten rede. Also für
Moment,
die wenigen, die jetzt noch zuhören, möchte ich gerne sagen, ja, es stimmt. Ich wusste immer, dass ich gute Bücher schreiben kann. Aber damit hört es dann auch schon auf. Das ist auch alles, was
ja.
ich kann.
Und ich
so,
kann
und rechts und links bin ich jetzt wirklich, glaube ich, keine Angeberin.
Nein.
Aber ich komme gerade natürlich sehr unsympathisch rüber. Das ist mir
Nein,
schon bewusst.
Kommst du nicht. Mich nervt das, ehrlich gesagt. Das ist immer noch so eine unsere Generation. Also ich sag mal, wir um 50 rum, Ladies. Ja? Wir schämen uns. Wir haben das, also schämen, das Verb ist mir, ehrlich gesagt, ich habe es zwischendrin vergessen, aber ich hatte so viel mit Scham und Minderwertigkeit zu tun, bis ich, ne, also irre lang, also bei mir war 39 so, auch so, ne, so ein Schnitt und jetzt sage ich mir, ich mache das einfach gerne, ich liebe es, wenn mir alle zuhören, ich stehe wahnsinnig gerne im Mittelpunkt, bin aber auch, ne, Die andere Seite ist, ich bin super gern allein zu Hause mit meinen Katern, gucke binge Serien mit Mads Mikkelsen und sowas alles. Aber wenn ich draußen bin und Bock drauf habe, dann denken auch immer alle, was kann die denn überhaupt? Ich kann nicht viel. Ich kann reden, ich kann Leute unterhalten. Ich habe irgendwann mal für mich gemerkt, bevor ich mich ständig mit den anderen vergleiche, ja, suche ich jetzt nur noch das, was ich an mir mag. Weil das, was ich an mir nicht mag, das ist viel zu viel. Ja, und ich glaube, das ist auch noch so ein Frauending, dass du, selbst du sagst es jetzt, dass du unsympathisch rüberkommst, weil du einfach sagst, was du kannst.
Ja, da hast du eigentlich recht.
Und das stimmt nicht. Es stimmt, was du sagst. Es ist wirklich immer noch so, es hat so einen Touch von, was bildet die sich denn ein? Ja, aber es gibt was dazwischen und das ist einfach dieses Stolz auf das sein, was du geschafft hast für dich, was dir auch wichtig ist, ist dein Thema sogar noch, ja, wo du sagst, also das will ich an der Stelle hier, dazwischen ist für sowas verantwortlich, dass das nicht mehr unsympathisch ist, weißt du? Und du bist auch nicht unsympathisch, du bist gar nicht unsympathisch. Ich dachte, du seist aber unsympathisch. Hat sich das mit dem Erfolg, ja? Also du bist ja theoretisch Millionärin, sage ich jetzt mal, ne? Also so lange Bestsellerliste, Buchverkäufe, jede zweite Person in der Bundesrepublik Deutschland weiß, wer Steffi Stahl ist. Sage ich jetzt mal so, ne? So, wie hat sich dein Leben verändert dadurch?
Eigentlich nicht so viel. Also gut, ich habe halt viel mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gar nicht so viele. Ich habe ein großes Psychologenteam. Ich habe natürlich Leute, die mir rundherum ein bisschen helfen, auch was die Social Media betrifft, ein bisschen Marketing und so weiter und so fort. Und bin ja aber hier auch in Trier geblieben. Ich bin ja hier wahlbeheimatet. Ich komme ja eigentlich aus Hamburg und bin hier nach dem Studium geblieben und bin hier eigentlich ewig hängen geblieben. Und ich hatte auch immer so Nachentscheidungskonflikte, nennen wir das in der Psychologie. Du hast eigentlich schon eine Entscheidung getroffen und haderst immer wieder damit. Mhm. Das ist ein klassischer Nachentscheidungskonflikt.
Wort, Nachentscheidungskonflikt. Ja,
Psychologen haben schon so ein paar geile Worte.
Ja, das stimmt.
Trennungsaggression ist auch so ein schönes Wort.
Ja. Trennungsaggression ist einfach, wenn ich besoffen meinem Ex-Frau aufs Maul haue.
Genau.
Oder?
Ja. geht aber auch nüchtern.
Stimmt.
Auf jeden Fall
habe
ich dann mal irgendwann beschlossen, nee, das ist jetzt gut hier und ich will hier bleiben. Ich liebe das hier. Ich liebe es ja wirklich, sonst wäre ich ja nicht hier. Aber ich meine, bis heute kaue ich manchmal noch ein bisschen drauf rum, weil ich sage, natürlich wäre das so viel einfacher. Du würdest in Berlin leben oder in Hamburg, meine Heimatstadt. Klar. Oder auch in Köln oder in München, ja. Also in irgendeiner Medienstadt. Hm. Und also beruflich gesehen ist das jetzt nicht besonders klug, hier zu wohnen. Und auch umständlich manchmal, weil gerade die Strecke Trier-Berlin, die ist auch so schwer zu bereisen.
Es gab mal einen ICE, aber den gibt es ja noch nicht mal. Den gibt es ja noch nicht mal mehr. Das ist echt ziemlich, also alles nach, in die weite Welt hinaus, ist weit weg von hier.
Ja, ja, weil wir also so schlecht angebunden sind. Frankreich ist schnell, Paris bist du schnell, aber genau.
Und du wohnst noch da, wo du vor 30 Jahren mal gewohnt hast?
Ja, ich habe immer noch im Grunde, wohnen mein Mann und ich in einer Zwei-Zimmer-Wohnung. Allerdings ist die groß, also eine große, sagen wir mal so, die ist halt sehr offen, die ist sehr schön, die Wohnung. Aber ich sage mal mit so einem Grinsen, eigentlich wohne ich in einer Zwei-Zimmer-Wohnung, ja. Aber man hat natürlich, alles andere wäre ja gelogen, Annehmlichkeiten. Ja, ich bin wirklich jetzt nicht arm und das finde ich total geil, weil mir das so viele Freiheiten ermöglicht und auch super ermöglicht, auch großzügig zu sein. Das ist ja auch ein schöner Aspekt, wenn du Geld verdienst, du kannst auch viel abgeben. Ne? Hm. Also kannst andere Leute unterstützen, muss nicht kleinlich sein. Ne? Zum Beispiel hier, du schneidest ja hier, oder machst ja immer deine Podcasts.
Ich
ne?
bin ja die, eine in deiner Nutznießerinnen hier.
Tonstudio, genau. Ja. Ich würde jetzt noch nie auf die Idee gekommen, kommen, von dir dafür Geld zu verlangen. Ja, aber so ein Ding wird ja normalerweise Nein. Geld kosten.
Und ich sag's nochmal, du hast mir das angeboten. Ich genau, musste ich dich noch das nicht auch mal angeboten, fragen, weil ich hätte niemals gefragt.
Ja, ja, das ist ja lieb. Das, ja, ja, genau. Aber das meine ich. Also man kann einfach großzügig sein. Ich bin ja jetzt nicht hier irgendwie auf Geld angewiesen. Und das finde ich auch einen schönen Aspekt, wenn man eben Geld hat. Nicht nur, dass es selber das Leben freier macht und auch sicherer. Es gibt ja auch ein großes Sicherheitsgefühl.
Ja.
Weil ich kenne auch so Existenzängste, obwohl die bei mir immer neurotischer Natur waren. Das muss ich ganz klar sagen. Aber ich kenne dieses Feeling, dass du so Angst hast. Und das ist natürlich schon schön. Und du kannst aber auch mit anderen großzügig sein. Das mag ich gern, diese Mischung.
Ja, cool. Das ist aber auch eine Charakterfrage, weil ich denke immer, oder meine Erfahrung ist, dass Menschen mit einem gewissen, also ab einem gewissen Level an Reichtum, dass da so ein Schalter umgelegt wird und die Angst, so, das Geld wieder zu verlieren, so groß wird, so übermächtig, dass die Freiheit damit an den Arsch geht. Weißt du?
Ja, also sehr reiche Leute haben sowieso sehr viel Ängste, auch mit Entführungen und so weiter. So richtig reiche, auch wenn die Kinder haben, die leben ja alle in Hochsicherheitstrakten.
Ja.
Okay, aber ich glaube, diese Charaktereigenschaft, ob man geizig ist oder nicht, das stimmt, das ist eine Charaktereigenschaft. Und die findest du bei reichen Leuten, die findest du aber auch bei weniger reichen Leuten. Es ist nicht so, dass alle reichen Leute geizig sind. Das stimmt auch nicht. Ich kenne aber auch reiche Leute, wo ich gar nicht viele reiche Leute kenne, muss ich nun auch noch gestehen. Aber die ausgesprochen geizig sind. Mhm. Aber das kenne ich auch in anderen sozialen Schichten. Ja, und Geiz ist für mich zum Beispiel eine Eigenschaft, die ich auch kaum übersehen kann beim anderen Menschen.
Ja, ich auch nicht.
Ich finde, Geiz ist so fast eigentlich ein Ausschlusskriterium. Ja. Also es gibt so Eigenschaften, wo ich viel toleranter sein kann, aber Geiz hat bei mir eine sehr geringe...
Das ist das Unsexieste, was geht.
Ich weiß nicht, ich finde das furchtbar.
Ja. Hamburg, Trier habe ich mir hier aufgeschrieben. Wie und warum und wann bist du überhaupt nach Trier gekommen?
Ja, Psychologiestudium hatte ja ZVS und
Zentrale
Studienplatzvergabe, genau. Okay. Und dann bin ich hierher gegangen, allerdings mit dem festen Vorsatz. Ich finde jemanden, der mit mir tauscht.
Ah, okay.
Also beziehungsweise in Hamburg. In Hamburg, eigentlich war das, eigentlich war es so. Der Plan war, ich nehme den Studienplatz hier an.
Mhm.
Gehe aber in Hamburg einfach in die Vorlesung und finde dann jemanden, der abspringen will. Da springen ja immer diverse Leute ab. Sag, pass mal auf, du springst bitte nicht ab. Ich gebe dir Geld dafür, dass du mit mir tauscht.
Okay.
Na, und dann kriege ich deinen Studienplatz in Hamburg. Du nimmst Pseudo meinen in Trier an. Danach kannst du machen, was du willst. So. Das war mein Plan.
Okay.
So, ich kam aber gerade von einer Fernreise, bevor ich hier das erste Mal nach Trier fuhr. Ich bin schon immer sehr gern gereist, mein Leben lang. Ich kam von einer Fernreise aus einem warmen, sonnigen Land mit vielen freundlichen Gesichtern. und landete auf dem Hamburger Flughafen und dachte echt, oh, diese Hamburger fressen, Entschuldigung, aber ich habe es echt so gedacht. Ne? Und dann fiel mir ein, ach, du hast ja noch einen Studienplatz in Trier, fahr doch da mal hin. Mhm. Habe ich dann 2 Tage später schon wieder meinen Koffer gepackt und bin nach Trier gefahren. Komm hier an im September und Trier zeigte sich von seiner allerbesten Seite. Es war ein super sonniger, schöner Tag, ja. Und ich fand das alles so schnuckelig hier. Und dann bin ich hoch zur Uni gefahren und fand die Uni auch schick. Die war ja ganz neu damals hier in Trier. Habe dann auch sofort eine Frau kennengelernt. Ich fragte die, wo geht's denn hier zum Psychogebäude? Ja, ich musste auch hin. Sie fängt da auch an gerade jetzt. Ne? Sag ich, komm, lass doch noch einen Kaffee trinken und so. Und habe ihr gesagt, ja, eigentlich bin ich ja aus Hamburg und eigentlich will ich ja gar nicht hin. Aber irgendwie finde ich es ja doch ganz cool hier jetzt, wenn ich mir das alles so angucke. Und ich weiß noch nicht. Und dann sagte sie, wenn du dich entscheidest, nach Trier zu kommen, dann kannst du gerne bei mir wohnen.
Ach.
Das, ja, kannst du erstmal bei mir einziehen. Georgia hieß sie. Und und dann war ich eigentlich so auf dem Trip, ich will hierher. Und dann bin ich ja wieder zurück mit dem Zug. Und mit jedem Kilometer, den ich mich mehr von Trier entfernte, dachte ich, nee, das kannst du jetzt nicht im Ernst machen. Du kannst ja nicht aus Hamburg weg. Das ist jetzt nicht dein Ernst, ne? Mhm. Und hab dann so richtig auch so Muffensausen bekommen, so meine Heimat zu verlassen, meine Eltern zu verlassen und, meine ganzen Freunde. Ja, ich habe auch damals in Hamburg schon mit einer Freundin zusammen gewohnt. Und dann habe ich am nächsten Tag meine Mutter angerufen und sagte, Mami, so und so, eigentlich ist das ja ganz nett, aber ich weiß nicht, nee, Hamburg, nee, ich kann hier nicht aus Hamburg weg. Mhm. Und hatte eigentlich fest damit gerechnet, dass sie sagt, nee, um Gottes Willen, Kind, bleib bloß hier. Was hat sie aber gemacht? Nein, geh da bloß hin, du wirst sehen, das werden deine schönsten Jahre. Geh da hin, das wird ganz, ganz toll für dich.
Kannte sie Trier oder einfach das Prinzip, geh weg von sie, da, wo du kommst?
Nee, sie sagte, ich habe in Kusel studiert, das waren auch meine schönsten Jahre. Ich glaube, sie wollte mich ein bisschen beschützen. Weil sie vielleicht ahnte, ich hatte ja vorher schon mal Jura abgebrochen. Okay. Ich hatte so 2 Semester Jura studiert. Das fand ich aber stinklangweilig. Mhm. Psychologie war immer mein Traumstudium, aber der NC war immer so ultra hoch. Ist er auch heute wieder. Aber es gab dann genau ein Jahr und das war das Jahr, wo ich dann dran gekommen bin, wo der einmal nicht so hoch war. Da war er bei 2,3 und das entsprach meiner Abi-Note. Und das war vielleicht Schicksalsfügung. Immer, ultra, immer. Auch bis heute.
1er irgendwas.
1-0, 1-3, da liegt er normalerweise. Und Jura lag mir jetzt auch nicht fern. Mein Vater war ja auch Jurist. Mhm. Und alles, was so mit Sprache und sprachlicher Logik zu tun hat, wusste ich, das liegt mir alles andere nicht so sehr. Und nee, sie haben mir dann total zugeredet. Und das zu machen. Und sie hat mich quasi so ein bisschen nochmal aus dem Nest gestoßen, ja, obwohl ich ja schon nicht mehr zu Hause wohnte und dann habe ich das gemacht und dann bin ich hier wieder nicht mehr weggekommen. Also ich bin irgendwie so, wie soll ich sagen, ich bin schwer zu verpflanzen offensichtlich.
Okay.
Ich schlage schnell Wurzeln und bin dann auch so eine treue Seele. Ich habe ja auch Freundinnen, meine alten Hamburger Freundinnen, Kali und Colli, mit denen bin ich befreundet, seitdem ich 10 Jahre alt bin, ja, also ich bin auch eine sehr treue Freundin und ich bin so ein Verbindungsmensch und mir tut das dann immer, das fällt mir dann immer ein bisschen schwer, ne, mich wieder zu verpflanzen.
Immer Abschiede und so.
Und in den 90er Jahren, als viele nach Berlin gingen, dachte ich eigentlich, musste nach Berlin. Und ich hatte jedes Mal auch ein totales Minderwertigkeitsgefühl, wenn ich aus Berlin zurückkam. Mhm. Ich hatte so richtig so eine Selbstwertkränkung. Ich fühlte mich minderwertig, dass ich nicht in Berlin wohne, sondern in Trier.
Okay.
Aber ich habe den Arsch nicht in die Kurve gekriegt. Mhm. Ist natürlich auch ein Stück Faulheit. Ist natürlich auch ein Stück Bequemlichkeit. Alles auflösen, die Praxis auflösen, mit der Praxis nach Berlin, da wieder was Neues aufbauen.
Dann ja sowieso. Das ist
auch ein Stück Bequemlichkeit, ne?
Ja. Nee, aber das verstehe ich. Ich bin ja jetzt, bei mir ist ja umgekehrt. Ich bin nach 30 Jahren Berlin wieder in Trier, bin in eine Riesenkrise geraten am Anfang und dachte, was habe ich getan? Und mittlerweile ist es so, dass ich einfach für mich gemerkt habe, ich muss regelmäßig nach Berlin, definitiv, und meine engen Freunde treffen. Ich habe da noch ein Zimmer in Neukölln, in der Wohnung meiner besten Freundin. Und dann liegt der Schlüssel unter der Schwalbe, wenn ich ankomme. Und dann bin ich da. Und das ist, ich fremdel da gar nicht. Ich war so lange in Berlin und vor allen Dingen in Neukölln, dass ich, wenn ich dann zum Auftanken dahin fahre. Und dann merke ich wieder, dann geht Trier wieder. Ja. Ich muss, glaube ich, noch ein bisschen öfter nach Köln fahren auch. Zwischendrin, weil die Wochenenden in Trier, also so, wenn ich zu lange am Stück hier bin, dann werde ich so shopping-süchtig und da kriege ich auch so kleine.
Was mit Luxemburg?
Luxemburg mag ich auch, bin ich am Anfang oft hin, meine Schwester lebt ja da, und aber Luxemburg ist halt auch so klein.
Es, also meine neue Anschlussstadt ist ja Paris.
Ja, das verstehe ich gut.
Paris, weil, was heißt neue Stadt? Also früher als Studentin war ich sehr häufig da, auch später noch. Und dann hatte ich irgendwie eine 20-jährige Pause. Und dieses Jahr bin ich mit meinem Mann, der noch nie in Paris war, nach langer Zeit mal wieder nach Paris. Mein Mann war direkt schockverliebt in Paris und ich dachte auch, geile Scheiße, es ist ja so geil hier. Warum hast du das eigentlich 20 Jahre vernachlässigt? Und du bist ja mit dem TGV extra schnell da.
Ja, eben 3 Stunden oder 3,5 Stunden.
Ja, ich würde es jetzt sogar so machen. Wir sind damals von Luxemburg nach von Trier nach Luxemburg mit der normalen Bimmelbahn. Dort hast du eine halbe Stunde Zeit, dann nochmal in TGV. Dann habe ich mir überlegt, fahre ich doch lieber gleich mit dem Auto nach Thionville. Der hält da nämlich, parkt da und steigt von dort in TGV. Das geht viel schneller. Okay. Und zack, bist du in Paris so. Und das will ich öfter machen, beziehungsweise wir haben uns vorgenommen, das jetzt öfter zu machen. Und dass Paris von Trier aus so ein bisschen unsere Anschlussstadt wird.
Ja, das macht auch Sinn. Ich war auch vor ein paar Monaten mit meiner neuen Berlin-Freundin, die ich jetzt hier in Trier, Valerie, in Paris. Und ich habe zwei Freunde da, ein verheiratetes, also ein Pärchen, Ehepaar, zwei Jungs, die in Trier Mode studiert haben. Und die haben in Marais eine Wohnung.
Ja, da haben wir auch gewohnt.
Und das hammergeil, ist so fantastisch. Ne? Also es ist so fantastisch. Das ist
aber auch eine teure Meile, dann werden die ganz gut verdienen.
Ja, ja. Und da ist aber auch, ist sehr unterschiedlich. Also ich habe teilweise, wir waren Kaffee trinken, gehen wir da mal schnell rein. Zwei Cappuccino, 27 Euro.
Wie bitte?
Ja.
Und das
aber
ist jetzt aber schon
einmal passiert.
Das ist jetzt aber echt crazy.
Und dann aber immer so, keine Ahnung, Milchkaffee 4,50 Euro, 5 Euro, also relativ normal, relativ Berlin-like. So sage ich mal. Ne? Aber ich habe mir Schuhe gekauft für 199 Euro. Total geil. So Stiefel mit so einem Metallring. Finde ich super. Also man kann da auch so shoppen gehen,
Absolut.
Dass ich da was finden kann. Weißt
Absolut.
Du? Also jetzt nicht, weiß ich nicht, was Design, sondern einfach nice Sachen, gute Schuhe und fertig. So, ne? Und Paris, super. Die Paris Photo war gerade, es war der Hammer. Ein Tag nur Foto gucken und ja, also Paris ist schon herrlich, finde ich auch. Und in den 80ern waren wir öfter auch in Paris, hier aus Trier.
Immer mit dem Auto bin ich darüber
genau.
gefahren. Ich bin da immer rumgefahren in Paris mit dem Auto und
ja.
so. Das war echt
Als
cool, aber es war
gemacht.
Natürlich auch ein Drittel so voll, das muss man sagen. Paris,
das stimmt.
Das ist die einzige Kritik, die ich habe, es ist extrem voll geworden.
Ja. Aber auch mit Auto, wir sind ja auch, Valerie und ich sind mit Auto hingefahren, Ting, Tong, es kostet, das Parken über Nacht kostet irgendwie 100 Euro im Parkhaus. Zu Recht, also die wollen ja die Stadt autofrei kriegen, ne? Und die machen das ganz konsequent und das finde ich auch gut so. Aber wir waren mit Auto da, weißt du, so voll bescheuert. Ja, anyway, Paris, ja, Träumchen. Und das Essen, also wir waren dreimal essen und das war so legendär, dass selbst meine Freundin Valerie, die wirklich gourmetmäßig unterwegs ist, gesagt hat, legendär unvergessen. Richtig, richtig gut.
Ja.
Paris. Genau. Paris, ich gucke jetzt hier nochmal. Luxemburg Philharmonie. Bist du da öfter?
Ab und zu. Ich bin ja ein kleiner Kulturmuffel, muss ich tatsächlich gestehen. Ja.
Da ist demnächst... Nee,
deswegen
ist
war
da.
Ich übrigens ganz froh, aus Hamburg wegzuziehen, weil ich da nicht immer so ein schlechtes Gewissen haben musste, dass ich die Kultur so wenig wahrnehme. Mein Vater war ja auch ein Kunstförderer und der war in zwei Theatern im Verein der Freunde, also die das Theater unterstützen. Deswegen hatte der immer Premierenkarten. Und da bin ich halt oft mitgegangen ins Theater und so weiter. Aber als ich dann hier in Trier war, habe ich das dann nicht mehr gemacht. Ja gut, inzwischen finde ich das Trierer Theater auch gut. Aber ich merke auch, Theater ist eigentlich nicht überhaupt nicht mein Medium. Und gut, mal eine schöne Ausstellung oder so, aber gut, da haben wir tatsächlich nicht so viel hier. Konzerte ab und zu mal. Aber eigentlich bin ich so ein kleiner Kulturmuffel. Ich lese für mein Leben gern auch wahnsinnig viel. Also das habe ich immer gemacht. Romane, auch als Hörbücher.
Und echt? Romane? Belletristik liest du?
Wahnsinnig viel.
Was zum Beispiel?
Alles. Ich lese
Outlander?
Was?
Witzig, ich habe ganz kurz, ich habe eine meiner engsten Freundinnen in Berlin, ist auch Psychologin, und Sibyl, sie ist Schweizerin, und Sibyl liest privat irre viel, ne? Und sie muss halt sich auch mal weiterbilden und macht ganz viel da, aber sie liest immer solche dicken Schinken und immer so Outlander-mäßig, weißt du, so Drama, Liebesdrama und so eine Scheiße liest die.
Ach so, nee, ich lese ganz viel gute Literatur, muss ich sagen, okay. Also was ich als gute Literatur bezeichne, dass es einfach eine gute Sprache ist, dass eine Komplexität, eine gewisse der Figuren da ist, dass unbedingt ein Zug in der Handlung ist. Deswegen, wenn ich schon höre, deutscher Buchpreis, dann weiß ich schon, was ich nicht lese.
Okay.
Weil das ist eine Garantie für komplizierte und Langeweile. Obwohl dieses Jahr ausnahmsweise mal mit dem Tonio Schachinger, muss ich sagen, mal eine löbliche Ausnahme. Der Roman hat mir auch ziemlich gut gefallen. Aber ansonsten, sorry, kann ich gar nichts mit anfangen. Für mich muss ein gutes Buch einfach auch eine mitreißende Story haben. Und zwar am liebsten von Satz 1 an. Ja?
Okay.
Und das versuche ich auch immer in meinen Büchern zu beherzigen, dass eine gewisse Storyline drin ist. Ja, dass man in einen gewissen Sog reinkommt, dass man Bock hat, auch den nächsten Satz zu lesen und so weiter und so fort. Und das habe ich schon als Gerichtsgutachterin gemacht. Ich musste ja ein Gerichtsgutachten schreiben. Und für Umgangsrecht, für Sorgerecht und so weiter und so fort, Familiengericht. Und auch da war es mir immer wichtig, dass es absolut rezipierbar ist, dass es lesbar ist, weil das wird ja von Laien gelesen, von psychologischen Laien. Und auch da, dass ein gewisser Spannungsbogen drin ist. So. Und ja, und da haben wir natürlich großartige Leute. Die Caroline Wahl finde ich hervorragend. Also die hat ja 22 Bahnen, jetzt ist ihr nächster Windstärke 17. Irre. Mareike Fallwickel, also Österreicherin, schreibt großartige Sachen. Ist ziemlich feministisch unterwegs, aber gut. Vor allen Dingen kann die unheimlich schreiben. Dann gibt's natürlich auch so unglaublich großartige amerikanische Literatur, muss ich wirklich sagen.
Liest du T.C. Boyle auch? Weil den finde ich, also
den habe ich mal angefangen und dann war mir das irgendwie, bin ich da nicht gut reingekommen.
Okay.
Ich wundere mich gerade, wo meine ganze Bibliothek hier auf Kindle verschwunden ist. Ich lese ja alles auf Kindle, muss ich sagen.
Was ist das? Kindle?
E-Book.
Ah, okay.
Aber alles eigentlich auf dem Handy. Kann aber sein, ich habe mir jetzt tatsächlich mal ein richtiges E-Book geholt, dass einiges darüber ist. Das ist der einzige Nachteil an Kindle, ist mir schon ein paar Mal aufgefallen, dass ich Probleme hier mit meinen Bibliotheken habe. Okay, aber ich habe ja jetzt schon ein paar Namen genannt. Der Benedikt Welsch, Deutscher,
ja,
ist auch
ganz
große.
Ja, das ist der Bruder von Ariadne von Schirach. Und
ja,
Ariadne?
Und der Enkel auch. Aber der wollte nicht unter demselben Namen publizieren, damit er nicht so sehr nur deswegen bekannt
aber
wird.
Aber die Ariadne ist seine Schwester. Das ist die ältere Schwester von Benedikt Welsch. Und Ariadne hatte ich mir witzigerweise heute auch aufgeschrieben.
Ja, Welsch heißt ja nicht Welsch, genau. Aber der ist wirklich richtig, richtig gut.
Weil Ariadne ja auch, also von Ariadne ist ja auch jede Menge Bücher Lesbares. Die hat aber zuletzt ein Buch geschrieben, was ich Glücksversuche. Diese Sache mit dem Glück, das ist ja auch jetzt zu so einem Produkt geworden, dass alle irgendwie mit dem Glück sich verlustieren. Das nervt mich wahnsinnig, weil Glück kann ja immer nur ein Moment sein und Glück ist ja individualistisch. Das ist ja
vor allem bezieht sich ja nur auf dich selbst. Also ich sage immer und ich werde auch nicht müde zu predigen, also in allen Interviews und immer wenn das Thema zur Sprache kommt, dass ich bei mir geht es auch nicht um Selbstoptimierung oder so, es geht um Selbstreflexion und was wir ganz am Anfang des Gesprächs hatten, ne, dass du eben nicht dein eigenes verquastes Zeug auf den anderen drauf projizierst und den in eine völlig falsche Schublade steckst oder attackierst oder umbringst oder was auch immer. Das sind ja alles Projektionen und kranke Geschichten, die da laufen, sondern dass du dich selber sortierst. Deswegen sage ich immer, ja gut, natürlich schreibe ich meine Bücher auch, damit die Leute für sich zufriedener, glücklicher werden, weil auch der glückliche Mensch ist natürlich der bessere Mensch, weil er viel ausgeglichener ist und viel wohlwollender ist. Aber mir geht's ganz viel darum, auch mit daran zu arbeiten, werde einfach auch ein besserer Mensch. Und der reflektierte Mensch ist einfach der bessere Mensch, weil er viel besonnener ist, weil er im besten Fall weise ist. Und der weise Mensch handelt eben auch immer zugunsten der Gemeinschaft und nicht nur zu seinen eigenen Gunsten. Und da bin ich auch voll die Moraltante, muss ich sagen. Ja, also das ist mir ganz, ganz wichtig.
Ja. Und das, das merkt man ja auch, ne? Das, was wollte ich jetzt? Das war ich gerade so fasziniert. Ich, ja, das stimmt alles, weißt du so. Okay, genau. Kennst du Vera Birkenbiel?
Natürlich.
Ich liebe diese Frau. Die Leider ist
super.
Sie tot.
Ja, die ist sehr früh gestorben. Ne?
Ja, die, und die hatte ja auch einen Asperger.
Hat
oder?
Einen Asperger, absolut hat einen gehabt.
Asperger. Ja. Und diese Frau bringt Dinge so auf den Punkt für mich, wo ich denke, einer der wichtigsten philosophisch, psychoanalytisch und sozialen Menschen, die anderen was erklären können.
Ja, die hat ja aber auch ganz viel zum Thema Lernen gemacht. Die war ja hoch begabt. Also ja. Die hatte ja diese Mischung zwischen Autismus und Hochbegabung. Die hat auch einen sehr, sehr coolen Vortrag über Quantenphysik gehalten. Die kannst du ja alle bei YouTube und so weiter runterladen. Und die hat ja sehr viele Themen eigentlich auch bedient. Und ja, die ist
sie
toll.
Sie hat einfach so einen irren Humor auch. Ja. Irren Humor und einfach so,
aber wie
so menschenfreundlich. Ich habe mir Birkenbiel aufgeschrieben, als ich heute Mittag mit der Mama irgendwie kurz gewartet habe. Was rede ich mit Steffi? Ja, ich will ja irgendwie nicht unvorbereitet kommen. Ne? Und habe gesagt, wen finde ich denn geil? Wen finde ich denn gut? Und sowas. Weil dann will ich auch mal über die Leute reden. Ne? Und wenn ich jetzt weiß, du springst auf Birkenbiel sofort an, dann weiß ich so, yes. Ne? Weil Birkenbiel ist für mich ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Und weil Birkenbiel für mich auch so ein Symbol ist für den Zeitpunkt in meinem Leben, wo ich aufgehört habe, peu à peu mich mit anderen zu vergleichen und im Vergleich immer schlechter abzuschneiden. Also natürlich vergleicht man sich immer mal wieder, aber die Birkenbiel steht so da wie so ein Fels in der Brandung und die ist so bei sich. Und das ist für mich so das Ding, wenn jemand, also wenn es mir gelingt, bei mir zu bleiben, dann bin ich so in, dann habe ich so viel Kraft. Ne? Und dann kann ich auch gut sein zu den anderen, weil ich mich nicht vergleiche oder in Konkurrenz gehe oder weil die, das ist ja falsch. Also ich kann ja nicht mit den anderen konkurrieren. Das macht ja verrückt.
Die Birkenbiel ist ja auch ein sehr gutes Beispiel für, weil die war ja jetzt im landläufigen Sinne nicht besonders attraktiv und auch so ein bisschen übergewichtig, aber die hat komplett zu sich gestanden.
Ja.
Und dadurch war die einfach mega cool.
Das war ihr egal.
Eine coole Sau.
Also das Birkenbiel ist für mich auch eine der coolsten Säue überhaupt. Genau. 80er Jahre in Trier. Also will ich da nochmal zurückkommen. Ich will nicht dahin, dass ich jetzt irgendwie mit fast 60 meckere die Jugend von heute und früher war alles besser. Trotzdem bin ich der Meinung, dass früher vieles besser war. Die Zeiten eine andere. Alles, also ganz vieles war neu. Jetzt ist alles verproduktisiert viel mehr. Wir haben noch David Bowie groß werden sehen. Wir haben eine Pop-Ära, wie ich finde, miterlebt, sind da so mit reingewachsen. Das gab es vorher nicht. Vorher, also als ich Kind war, gab es nur die ZDF-Hitparade und den Musikantenstadl und den Blauen Bock und Wetten, das im Fernsehen. Und als ich dann 13, 14, 15 war, ging es los mit Bay City Rollers bis hin zu David Bowie und was dann alles kam. Mode, die Riesenohrringe aus Flugzeugmetall gab es plötzlich, diese Schulterpolster und was da alles war. Es war schon cool.
Habe ich auch alles mitgenommen. Ich war ja immer auch jemand, der so modisch, ja, weil ich auch extravertiert bin, eher auffällig modisch immer unterwegs war. Vor allen Dingen jungen Jahren, wo man noch so richtig gut aussah und so.
Ach komm ey, kann sich nicht beschweren.
Der Vorteil der 80er ist, es gab das Internet nicht und deswegen hat man sich noch im realen Leben getroffen. Wir hatten ja so und so viele Clubs, früher sagte man Disco, so und so viele Discos hier. Ne? Wir hatten ein paar richtig coole Kneipen und so weiter. Ne? Es gab auch noch eine Schwulen- und Lesbenszene, ne? Also im Sinne von, da gab es noch Kneipen, wo man hingehen konnte.
Das Wort hat man queer ja auch war noch ganz nicht erfunden. Mal, was? Das Wort queer war noch nicht erfunden.
Und da ist man auch ganz gern mal nochmal später hingegangen, nach einer langen Nacht und so weiter. Und das fand ich halt richtig cool damals, dass man einfach da eine viel größere Auswahl hatte. Und ich habe die 80er Jahre auch geliebt. Aber Trier insgesamt hat sich natürlich enorm verschönt. Also was hier alles passiert ist fürs Stadtbild, alle möglichen Plätze, wo früher Parkplätze waren, die dann zugemacht wurden. Guck dir den wunderschönen Domplatz an. Der Stockplatz wurde zugemacht, der Viehmarkt wurde zugemacht. Also Trier hat sich sehr, sehr positiv weiterentwickelt seit den 80er Jahren. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Und jetzt haben wir noch so einen geilen Beachclub, damit das ist ja sowieso mein Ding, der Beachclub in Trier, I love. Aber wir haben ja so einen schlechten Sommer dieses Jahr. Mhm. Oh, das ist echt blöd. Das sind viele Beachclub-Abende, die dann eben nicht sind. Aber sobald das Wetter gut ist, gehe ich in den Beachclub.
Okay, Beachclub ist Trier Nord am Moselufer.
Sag bloß, du kennst den Beachclub nicht.
Na, ich war einmal da. Irgendwie nachmittags irgendwie mit einer Freundin, aber danach auch nicht wieder. Ich weiß gar nicht warum. Weil klar, man sitzt da und guckt auf den Felsen und am
es ist mega
cool. Ich finde, man könnte noch mehr aus dem Moselufer machen, ehrlich gesagt.
Absolut.
Weil wir leben hier an einem Fluss.
Viel mehr, sagt ja jeder.
Und auch so niedrigschwellige Sachen. Das muss ja nicht immer die 1A-Gastro sein, sondern so Flätsplätze, dass man mehr am Fluss einfach sich aufhalten will. Weißt du so?
Aber du bist doch so viel in Kultursachen unterwegs. Na, ich war doch sogar der Kulturdezernent der Stadt Trier bei dir in deiner Talkshow. Der hat mich sogar noch angesprochen. Und
Asterix.
Kannst du den denn nicht immer wie Asterix?
Na, ich habe ein Foto mit ihm, da sehen wir aus wie Asterix und Obelix.
Ach so, okay, ja, der sieht lustig aus, ja. Aber du könntest diese Leute doch da mal drauf ansprechen, oder nicht?
Ja, so weit bin ich noch nicht. Aber ich habe da schon Bock drauf.
Aber das sagen ja so viele Trierer, dass das toll wäre. Die haben halt die Straße ein bisschen nah ans Ufer gebaut. Aber okay, ich glaube, wir verzetteln uns jetzt, wenn hier Leute aus Nicht-Trier zuhören. Wollen wir jetzt nicht spezifisch genau werden.
Nein, ne? Aber Trier ist schon eigentlich auch eine spannende Stadt.
Ja,
ja? Ist es man, auch. Man kann was finden, man muss es aber ein bisschen suchen gehen, weil ich finde, die Innenstadt ist schon sehr shoppinglastig. Also so, es gibt wenig richtig geiles
aber,
Zeug.
Entschuldige, dass ich dir ins Wort falle, Simi, aber für eine Kleinstadt, und da wundern sich viele Leute, warum wir hier so abgefahrene Läden zum Teil haben.
Okay, ich sage,
ja,
stimmt.
Weil wir Luxemburg vor der Tür haben. Und die Luxemburger retten uns eigentlich. Die retten uns auch vor der Piefigkeit und dem Kleinstadtmief. Also Luxemburg macht uns einfach ein bisschen sexy. Das glänzt hier so ein bisschen rüber, weil das ist ja ultra international. Und Trier ist ja im Grunde genommen mehr an Luxemburg als an Deutschland angeschlossen. Ja. Also Trier orientiert sich an Luxemburg und nicht an Deutschland. So. Mhm. Und das ist einfach eben auch cool. Und das merkt man in der Stadt hier auch an.
Ja gut, das stimmt. Was habe ich hier noch aufgeschrieben? Aufgeschrieben habe ich mir noch, geht eine Psychologin auch zur Psychologin?
Also wir müssen ja schon von der Ausbildung her Supervision machen und so weiter. Das ist ja Vorschrift, auch auf dem ganzen Ausbildungsweg. Und natürlich, wenn ich jetzt irgendwas Spezifisches hätte oder eine Lebenskrise, klar würde ich das auch machen. Nur in meinem Fall ist es jetzt ein bisschen schwierig geworden, weil dazu bin ich eigentlich ein bisschen zu fame, wie du immer sagst.
Ja.
Und dann würden, glaube ich, der ein oder andere auch unter Druck geraten. Ich weiß es, ich glaube auch nicht, dass ich jetzt nochmal da eine wirkliche Notwendigkeit sehe in meinem Leben. Aber wenn, würde ich nach Amerika gehen, nach US.
Ah, okay.
Oder da so, so Videotermine machen.
Ja.
Viele bieten das ja an und einfach hier, um nicht in Deutschland unterwegs zu sein.
Okay. Zum Thema Glück wollte ich noch was sagen. Ich hatte in den frühen 90ern mal ein Pillenerlebnis mit diesem, als diese Glückspillen auf dem Partybereich. Da habe ich total Schiss vor gehabt. Ich habe immer Angst vor Drogen gehabt, weil ich immer so dachte, ich bin so hysterisch sowieso schon, dass wenn ich irgendwelche Substanzen nehme, dass ich dann hängen bleibe. Mhm. Das war immer so meine Horrorvorstellung. Deswegen bin ich auch irgendwie, lebe ich auch noch irgendwie. Wieso? Weil ich ansonsten ja eine Süchtlerin bin. Ne? Und da habe ich mich überreden lassen zu so einer Pille. Und dann hab ich nur eine halbe genommen und die Freundin von mir, die sagt, du musst es nehmen, du wirst sehen, es ist das Größte. Und dann sehe ich, wie sie wirkt. Ja, wir haben, ich weiß noch, es war total stressig, dieser Dealer kam nicht bei und ich wollte ja nicht. Ich habe noch gedacht, yes, ich komme drum rum, ohne Gesichtsverlust. Das ist ja schon lange her, ich war ja noch jung. Und dann musste ich sie wegen Gesichtsverlust dann nehmen. Und dann dachte ich, jetzt wird alles ganz schrecklich. Und plötzlich wurde alles total schön. Und das war damals noch so reines MDMA. Mhm. Ich war eine Woche glücklich davon. Kein Scherz. Ich konnte mir dieses Gefühl von Leichtigkeit, was man auf diesem Pillen, ich habe auch keinen Alkohol getrunken, weil ich da wieder Angst hatte. Man wusste, trink bloß keinen Alkohol da rein. Und ich war eine Woche lang, konnte ich mir immer sagen, ich weiß jetzt wieder, wie sich glücklich sein anfühlt.
Ja, das ist deswegen auch sehr gut bei Depressionen, vor allen Dingen sehr eingefahrenen Depressionen. Und die sind das im Moment sehr am Beforschen, endlich auch in Deutschland. Deutschland ist ja immer, finde ich, da so ein bisschen rückständig und zu viele Bedenken und. Weil genau das passiert. Also es verknüpft eigentlich dein Gehirn nochmal neu. Mhm. Und gerade bei Depressionen ist ja oft so, dass die sich stoffwechselmäßig manchmal auch so einschwurbeln im Gehirn. Mhm. Und das ist dann wie so ein Reset in der Birne. Und ich habe eine Freundin, die auch eine Zeit lang ziemliche Depressionen hatte und die hatte dann irgendwie einen neuen Freund. Also es ist eine jüngere Freundin, ist eigentlich die Tochter von einer sehr guten Freundin von mir, sagen wir mal so. Und der hat immer ziemlich viel mit Drogen so rumgemacht. Und dadurch hat sie dann auch mal ein bisschen Ecstasy genommen. Und sie sagt bis heute, das hat mich eigentlich aus dieser Depression rauskatapultiert. Ja. Ne? So, weil ich zum ersten Mal gespürt habe, dass mein Gehirn überhaupt noch die Möglichkeit hat, glücklich zu sein.
So.
Und das hat ihr so viel Hoffnung gemacht. Es geht ja noch, ist noch möglich. Denn wenn du in so einer Depri-Schleife bist, dann verlierst du ja auch so die Hoffnung, dass es je noch mal gut wird. Das ist ja auch so ein Leitsymptom.
Das ist das Schlimmste. Ich weiß, wovon die Rede ist. Depression ist einfach nur dieses, das auch gar nicht merken, wie grau alles ist, sondern dass es so ist, aber dass es jetzt für immer so bleibt.
Ja, genau. Ja,
und das ist das Schlimmste. Und das war bei diesem da war plötzlich so eine Leichtigkeit und einfach das Gras ist grün. Ich will wieder spazieren. Ich hatte ein totales Bedürfnis, mich zu bewegen und so. Es war nicht hysterisch, weißt du? Es war was ganz Klares und was ganz Positives und es gab keinen Downer hinterher, ne? Also, sondern ich konnte mir das Gefühl immer wieder ranziehen.
Dann wundere ich mich jetzt aber, dass du das dann nicht öfter mal genommen hast.
Ich habe das dann öfter genommen, aber das war leider nie wieder genau so.
Ah, okay.
Weil das Gehirn wahrscheinlich denkt, wow, das ist geil. Und wenn du dann mal weißt, wie geil das sein kann, dass du das dann erwartest, dass dieser Kick kommt oder dieses Glücksgefühl. Und wenn du das dann erwartest, dass dann geschmälert ist, also es war dann wirklich nie wieder so und ich glaube auch, dass das dann irgendwann gemischtes Zeug war und was anderes. Ja, also das war wirklich das beim ersten beiden Malen oder so, weiß ich, das war reines MDMA.
Ich habe übrigens, also das meine ich jetzt gar nicht mal von wegen ein gutes Wort in eigener Sache, sondern tatsächlich, weil ich glaube, dass gerade diese Sequenz, die wir jetzt gesprochen haben, viele haben aufhorchen lassen, auch so nach dem Motto, Frau Stahl empfiehlt jetzt Drogen bei Depressionen. Ich habe da mit dem Bas Kast, dieser berühmte Ernährungsforscher, und mit Lukas in unserem Podcast-Format, so bin ich eben, einen sehr schönen Podcast zu dem Thema gemacht, wo wir alle diese Drogen durchgehen, eben auch den therapeutischen Nutzen und so weiter. Ich sage ja jetzt auch nicht, geh in den nächsten Club und wirf dir Ecstasy rein, sondern ich sage, das kann man eben auch unter therapeutischer Begleitung durchführen. Mhm. Und da haben die eben ziemlich gute Erfolge mit und. Also wer Bock hat, da jetzt ein bisschen näher nochmal hinzugucken, kann sich gerne mal den Podcast anhören. Und dann nehmen wir halt so verschiedene Drogen und Präparate unter die Lupe.
Ja, und also ich finde es einfach wichtig, da einfach mal zu sagen, es gibt auch diese Möglichkeiten, ne? Einfach da hinzugucken. Wir sind jetzt alt genug, weißt du, so. Ja, Steffi, worauf freust du dich als nächstes so?
Ich freue mich, wenn jetzt endlich mal Sommer kommt. Ich bin ja sehr abhängig vom Wetter. Da muss ich übrigens auch ein Wörtchen zu Trier sagen. Es ist ja so, dass doch sehr viele Tiefs halt aus dem Atlantik rüberkommen zu uns in den Westen. Mhm. Und dieses Jahr war unterirdisch. Und im Grunde haben wir gefühlt seit 9 Monaten hier November. Und weil wir eben immer diese Westtiefs abkriegen. Mhm. Und da habe ich jetzt große Angst, ehrlich gesagt, dass das so bleibt. Weil sie sagen, das hängt mit der Meereserwärmung zusammen, dass es dadurch mehr regnet. Und wir haben hier die Eifel, deswegen regnet es hier auch schön ab und zieht halt nicht weiter. Und da muss ich ehrlich sagen, das könnte noch der einzige Grund sein, hier wegzuziehen. Weil ich gucke mir das nicht ewig an. Ich weiß ja nicht, wie viele Jahre ich noch zu leben habe. Ich bin jetzt auch 60. Hm. Dass ich hier nur noch mit 9 Monaten November pro Jahr lebe, das geht einfach nicht.
Vor allen Dingen war das früher anders.
Ja, und du siehst eben, in der Mitte hat sich dann schon ausgeregnet, auch zum Osten hin. Kann jetzt auch ein bisschen Zufall gewesen sein, weil wir hatten auch schon ein paar richtig gute Sommer in den letzten Jahren. Aber wenn das hier der Trend wird, dann habe ich hier ein echtes Problem, muss ich sagen.
Ja, scheiße.
Also ich freue mich, dass wenn jetzt mal nächste Woche sollte der Sommer richtig schön werden, um deine Frage nochmal zu beantworten, worauf ich mich riesig freue, dass mein Buch Das Kind in dir muss Heimat werden verfilmt wird. Und zwar von Tobis Film. Und ich habe jetzt auch gerade das Drehbuch gelesen. Ich finde das ziemlich, ziemlich gut.
Aber wie verfilmt man denn einen Psychoratgeber?
Eben nicht als Ratgeber, nein, als Drama. Das heißt, die Konzepte in dem Buch mit dem Schattenkind, die werden visualisiert umgesetzt. Und dann ist es eben eine richtige Spielfilmhandlung. Es wird ein Ensemblefilm. Ich finde die Handlung ziemlich cool. Und die wie sagt man, nicht Protagonisten, Protagonist ist ja mal so ein Hauptdarsteller, also auf jeden Fall die...
Ne, Protagonisten sind alle.
Alle, ne? Es ist nicht nur der wichtigste, ne? Und die Protagonisten sind halt in so unterschiedlichen Phasen ihrer Entwicklung und die, ihre Schattenkinder materialisieren sich auf eine unterschiedliche Art und Weise.
Oh, geil.
Ne, das eine, der eine hat immer so sein Spiegelbild, was mit ihm spricht. Der andere sieht es manchmal so wirklich richtig visuell bei sich hinten auf der Rückbank sitzen im Auto oder im Schlafzimmer stehen oder was auch immer.
Okay.
Und, ja, ja. Und das ist richtig, richtig cool. Also die Konzepte werden richtig cool umgesetzt.
Das kommt im Kino.
Das wird dann im Kino kommen. Ich denke, das wird 24, wird es dann irgendwann soweit sein. Filme haben eine sehr lange Vorlaufzeit und Produktionszeit.
Ja, abgefahren. Das ist ja auch, echt, das ist doch Fame.
Das finde ich mega geil, ja.
Ja, geil. Geil. Wie toll. Weißt du schon, weißt du auch die Besetzung? Spricht man mit dir?
Nee, Casting ist noch nicht.
Okay.
Aber ich bin sehr gespannt.
Ja, cool. Darfst du da mitreden, wer da mitspielt?
Ja, ich habe auch jemanden, den ich unbedingt gerne besetzen möchte. Das ist die Tatjana Klasing. Mhm. Die spielt immer abends bei Alles, was zählt in RTL. Und die ist aber eine ganz, ganz hervorragende Schauspielerin. Mhm. Die kommt eigentlich auch vom Theater. Und ich weiß, was die alles kann. Die spielt übrigens auch in der Serie unheimlich gut. Und das ist eine alte Freundin von mir. Und ich träume einfach davon. Und sie hatte natürlich auch voll Bock, dass sie da eine Rolle spielen kann. Auf jeden Fall wird sie gecastet werden, ja.
Okay, cool. Und es wird dann auch so heißen, das Kind in dir?
Ja, wahrscheinlich muss Heimat finden, genau.
Ja, geil.
Oder das Kind in dir, don't know. Aber es wird schon am Titel angelehnt sein, weil das zieht ja auch sehr viel Publikum an dann.
Na ja, klar. Wow. Das ist doch echt Fame, was man mit Psycho alles machen kann.
Kannst du mal sehen.
Wenn man da gut ist.
Kannst du weit mitkommen.
War, who the fuck is Richard David, weißt du? Ja, cool. Cool, cool. Ja, Steffi, ich bin total glücklich, dass du mir zugesagt hast, heute hier mit mir zu sprechen. Und ja, ich freue mich total, weil du bist die erste Folge dann Simi will alleine draußen mit ihrem Podcast, weißt du so? Also ich bin ja jetzt immer noch mit dir Trier, ne? Sie hat mir ja so starthilfemäßig das alles und dann mache ich das alleine. Und wie das dann wird und ob das dann jemand hört, ist natürlich mit einer Steffi Stahl, ist es ein guter Start.
Wir werden dich auch gut verlinken, Simi.
Sehr gut. Sehr gut. Steffi, ich danke dir fürs Gespräch und später mehr.
Danke dir, Simi. War wie immer extrem unterhaltsam mit dir. Ich höre deinen Podcast auch gerne.
Dankeschön. Danke, danke. Also, liebe Gruppe, liebe Zuhörer da draußen an den Endgeräten, das war wieder eine Folge von Simi will im Dazwischen. Heute mit der famigen Psychologin Stefanie Stahl. Danke, Steffi.
Danke. Wieso nennst du dich eigentlich Will? Du heißt doch eigentlich Simon, oder?
Ja, das war wirklich so. Ich hatte das Simi will.